Herzlich willkommen bei Medizin to go, ein österreichischer Gesundheitspodcast. Mein Name ist Christoph Österreicher und im Rahmen dieses Podcasts habe ich mich mit Expertinnen und Experten aus Österreich zu diversesten Themen im Bereich Gesundheit und Medizin unterhalten.
Genau so ist es. Ich brauche da jetzt gar nicht was Neues erfinden, sondern einfach die Arbeit machen, die ich bis jetzt gemacht habe, nach bestem Wissen und Gewissen.
Wir besprechen ja auch, welchen Einfluss die Gesundenuntersuchung bei der Vermeidung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat und was ein Stroke-Unit auszeichnet.
Aber das ist eben das, warum man wirklich, wirklich schnell sein muss.
In einer eigenen Serie besprechen wir die Erkrankungen von berühmten Patienten wie Ludwig van Beethoven und Gustav Mahler und erörtern, wie sich die Behandlung dieser Erkrankungen über die Jahre verändert hat. Dieser Podcast ist eine Initiative von Boehringer Ingelheim. Viel Vergnügen beim Zuhören. Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Medizin to go, ein österreichischer Gesundheitspodcast. Heute habe ich einen neuen Gesprächspartner, den ich begrüßen darf. Und zwar steht mir gegenüber Universitätsprofessor Dr. Markus Raderer. Markus Raderer ist der stellvertretende Leiter der Abteilung für Onkologie an der Medizinischen Universität Wien. Er ist Autor von über 500 wissenschaftlichen Publikationen und diese beschäftigen sich oder diese haben einen Schwerpunkt im Bereich seltene Erkrankungen der Onkologie. Also da ist er vor allem spezialisiert auf Tumore des endokrinen Systems oder neuroendokrinen Systems und für Lymphome. Er ist einer der Experten auf dem Gebiet in Europa und der Experte in Österreich, was ihm auch den Spitznamen der Meister eingebracht hat von seinen Kollegen. Lieber Markus, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast.
Herzlichen Dank für die einleitenden Worte. Zu viel der Ehre, aber freut mich natürlich, hier sein zu dürfen und ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern zum Thema seltene Tumore.
Genau, also das Thema ist ja seltene Tumore. Wir alle kennen ja die häufigen Tumore, da kennen wir auch ziemlich sicher jeder von uns leider einen Betroffenen oder eine Betroffene. Ich denke da zum Beispiel an das Prostatakarzinom, das Mammakarzinom, Lungenkarzinom. Und jetzt, das sind ja schon, glaube ich, mal die 4, 5 häufigsten Tumore, die wir haben. Wie viele machen das aus? Also welchen Anteil an allen onkologischen Erkrankungen machen diese häufigen aus? Und wenn man dann gegenüberstellt seltene Tumore, was ist da der Unterschied von der Definition her?
Also wenn man sich vor Augen hält, wir hatten im Jahr 2022 insgesamt 44.000 neu diagnostizierte bösartige Erkrankungen in Österreich. Und fast 50% entfallen bereits auf die genannten, also das Prostatakarzinom, den Brustkrebs, den Darmkrebs und den Lungenkrebs. 20% dieser Neudiagnosen machen diese sogenannten seltenen Tumoren aus. Und es ist eigentlich sehr gut definiert, was eine seltene Tumorerkrankung ausmacht. Das bedeutet, wenn pro Jahr pro 100.000 Einwohnern in einem Land weniger als 6 an so einer Erkrankung quasi diagnostiziert werden. Das bedeutet zum Beispiel in meinem eigenen Bereich, wir haben die bereits angesprochenen neuroendokrinen Tumoren, die wirklich als selten und als sogenannte Orphan Disease, also als Waisenerkrankung gelten. Da werden pro Jahr etwa 2,39 pro 100.000 diagnostiziert. Hochgerechnet kommen wir auf eine Gesamtanzahl von knapp 250 bis 300 pro Jahr. Wenn Sie sich vor Augen halten, zum Beispiel am Lungenkrebs erkranken pro Jahr 4.800 neu, also nur um das ein bisschen in Relation zu setzen. Und das Problem dieser seltenen Tumorerkrankungen ist ein bisschen, dass man erstmal dran denken muss, bis man zur Diagnose kommt. Es gibt da diesen schönen Spruch, wenn man Hufschläge hört, dann sollte man zuerst an Pferde denken, aber manchmal ist es auch ein Zebra, das den Hufschlag auslöst und daher ist das Zebra irgendwie das Wappentier der seltenen Tumoren geworden und der sogenannte World Zebra Day ist sozusagen im Februar immer wieder der Tag, wo gerade an diese seltenen Tumoren gedacht wird und wo man ein bisschen versucht, das Bewusstsein dafür zu wecken.
Wenn man sich alle Erkrankungen hernimmt, dann sagt man, dass 6% der Erkrankungen eigentlich seltene Erkrankungen sind. Also jede für sich ist selten, alle zusammen ist dann schon wieder häufig. Kann man auch sagen, umgelegt auf die Onkologie, wie viele seltene Tumorerkrankungen es gibt?
Das differiert ein kleines bisschen, ob wir uns im europäischen Sprachraum aufhalten oder jenseits des großen Teichs in Amerika. Wir definieren im EU-Raum etwa 200 seltene Tumorerkrankungen. Das heißt, es ist eine sehr, sehr große Spanne an der Häufigkeit auch dieser seltenen Dinge. Es gibt seltene Erkrankungen, die sind in Relation häufiger. Und dann gibt es wirklich Ausreißer, wo man vielleicht in seinem Leben ein bis zwei Fälle auch an einem spezialisierten Zentrum sieht. Und das widerspiegelt auch ein kleines bisschen die Problematik. Erstens in der Diagnose, wie gesagt, man muss zuerst einmal dran denken. Aber auch wenn so ein Tumor festgestellt wurde, bedeutet das im Einzelfall oft, dass es schwer ist, eine standardisierte Behandlung zu finden. Bei anderen seltenen Erkrankungen haben wir aber mittlerweile sehr, sehr gute Leitlinien und Ergebnisse aus wissenschaftlichen Untersuchungen zur Verfügung, um diese Patienten optimal behandeln zu können.
Du hast schon vorher gesagt, man muss auch daran denken, dass eventuell ein Zebra vor der Türe steht. Das ist bei 200 verschiedenen Erkrankungen wahrscheinlich schwierig. Und außerdem wird ja auch eine Onkologin, ein Onkologe, der vielleicht in einem Landeskrankenhaus ist, wo der Patientenumsatz ein bisschen geringer ist, viele von diesen Erkrankungen ja nicht sehen. Du bist ja in einem großen Zuweisungskrankenhaus, wo ja dann auch Patientinnen und Patienten zugewiesen werden, wenn der behandelnde Arzt am Ende steht mit seinem Wissen. Wie funktioniert da eigentlich die Anbindung? Oder vielleicht ein Schritt vorher, gibt es eigentlich typische Symptome oder wie äußert sich das? Gibt es auch so ein Alter, wo sich das bevorzugt manifestiert? Ist da eher das Kindesalter? Ist das eher das Erwachsenenalter? Oder tritt das auch wie das Prostatakarzinom jenseits der 65 bevorzugt auf?
Man muss sagen, die nächste Schwierigkeit ist, dass diese seltenen Tumorerkrankungen quer durch die Altersgruppen auftreten können. Natürlich ist es so, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den man hier herausstreichen muss, dass viele dieser Erkrankungen mit genetischen Veränderungen vergesellschaftet sind. Sprich, man hat in seinem Erbgut einen Schaden sozusagen, der dazu führt, dass man im Lauf seines Lebens an so einem seltenen Tumor erkranken kann oder zu 100% wird. Und sehr viele dieser Erkrankungen treten bereits im Kindesalter auf. Es gibt aber auch welche, und da denke ich an meinen eigenen Bereich, wie zum Beispiel das Schilddrüsenkarzinom oder verschiedene Erkrankungen des Lymphsystems und des Blutsystems, die sogenannten hämatologischen Erkrankungen, die für sich genommen 22% der seltenen Tumoren ausmachen, die zwischen Kindesalter bis 80, 90 in jedem Alter auftauchen können. Aber ganz wichtig ist, auch wenn diese Dinge selten sind, man weiß heute, dass bestimmte genetische Veränderungen bei bestimmten Tumorerkrankungen wegweisend sind. Wenn ich jetzt einen Patienten habe, der einen speziellen Tumor hat und der mir zugewiesen wird an mein spezialisiertes Zentrum, dann versuche ich zuerst zu suchen, ob bei diesem Patienten diese genetische Veränderung vorliegt. Wenn sie vorliegt, habe ich die Möglichkeit, für seine Familie und auch die kommenden Generationen ebenfalls das Erbgut dementsprechend zu testen und bei solchen Patienten, die diese Veränderung aufweisen, ganz gezielt regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen zu machen, nicht um die Tumorentstehung zu verhindern, aber doch unter Umständen diese Tumoren so früh zu entdecken, dass man sie noch deutlich besser behandeln und operativ entfernen kann. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass sehr, sehr viele dieser seltenen Erkrankungen Ausdruck einer bestimmten genetischen Veränderung sind. Und da werden wir immer besser und lernen immer mehr, das auch im Blut oder im Gewebe schmerzlos zu diagnostizieren.
Also die Frage, wenn man einen Patienten abklärt, gibt es Tumorerkrankungen in der Familienanamnese, macht durchaus Sinn, weil sich da auch sozusagen Rückschlüsse ziehen lassen, auch mit Konsequenz für die nachkommenden Generationen.
Absolut, und das ist ein wesentlicher Punkt, dass man die dadurch vor Spätentdeckungen eigentlich sehr gut schützen kann und ihre Prognose deutlich verbessern. Denn es ist leider nach wie vor so, dass die Lebenserwartung onkologischer Patienten generell deutlich besser wird. Also wir wissen in Österreich, dass 5 Jahre nach Diagnose quer durch die Bank 65% der Patienten mit einer Krebserkrankung noch am Leben sein werden. Allerdings bei den seltenen Dingen ist es schlechter. Da wissen wir, dass etwa 48% noch am Leben sein werden, teilweise weil sie spät entdeckt werden oder weil wir die Schwierigkeit haben, dass die Therapien nicht so ausgereift sind oder noch nicht so gut getestet sind.
Wir haben vorher gesagt, genetische Testung ist für einen Teil dieser Erkrankungen sehr wichtig. also wenn man eben zum Beispiel weiß, dass es entsprechende Fälle gibt in der Familie, dann macht das Sinn. Wie schaut dann eigentlich sonst noch so dieses diagnostische Prozedere aus? Was macht man da für Untersuchungen? Welche Rolle spielt zum Beispiel gerade Molekulargenetik? Also diese neuen Technologien, wo man das ganze Genom sequenzieren kann, alles Mögliche färben kann. Man entdeckt ja auch permanent neue Moleküle. Da gibt es ja einen unglaublichen Wissenszuwachs in den letzten Jahrzehnten durch die verbesserte Technologie. Ich weiß, ihr habt ja auch so ein Zentrum im AKH für so ganz seltene Tumore, wo auch teilweise man gar nicht weiß, was eigentlich der Primärtumor ist. Wie ist denn da der Zugang? Welche Rolle spielten da so neue Technologien bei der Diagnostik?
Also neue Technologien sind uns bei der Diagnostik nicht so hilfreich. Was wir allerdings schon mit diesen modernen Methoden können, ist, dass wir, sobald wir diesen Tumor diagnostiziert haben, und das erfolgt nach wie vor eigentlich auf konventionellem Weg, also jede Tumorerkrankung wird durch einen Pathologen und den Blick ins Mikroskop diagnostiziert. Das definiert die Erkrankung. Aber, und das bringt mich jetzt wieder zurück zu dem, was ich vorhin schon ein bisschen angedeutet hatte, und das Schlagwort der personalisierten Medizin kommt hier auch zum Tragen, dass wir jeden Tumor mittlerweile individuell auf spezielle Veränderungen in seiner molekularen Struktur untersuchen können. Denn manchmal hilft uns das gerade bei seltenen Dingen, ein Medikament zu finden, das gerade vielleicht diesen speziellen Mechanismus im Tumor angreift, wo wir a priori gar nicht daran gedacht hätten, dass es wirken könnte. Und gerade bei Tumorerkrankungen, wo wir nicht, wie zum Beispiel beim Lungenkrebs oder beim Darmkrebs, Leitlinien haben, denen wir als Onkologen wirklich folgen können, ist das sehr, sehr hilfreich, um solchen Patienten wirklich zielgerichtete und personalisierte Therapien zukommen zu lassen.
Ich muss auch dazu sagen, selbst die häufigen Erkrankungen, wenn man sich den Dickdarmkrebs hernimmt, Dickdarmkrebs ist ja nicht Dickdarmkrebs, da gibt es ja auch eine Vielzahl von Unterkategorien, die ja auch zum Beispiel von der molekularen Genetik definiert sind oder durch die Mutationen, die da die Treiber sind dieser Erkrankung. Und das ist eben das ganz, ganz wichtig bei der Abklärung, weil man eben zielgerichtet therapieren kann. Du hast das Wort individualisierte Medizin genannt. Was anderes, was du vorher schon gesagt hast, die Therapie ist natürlich auch ein Problem. Also bei Volkskrankheiten wie Diabetes ist es relativ leicht, international eine Studie aufzusetzen mit 30.000 Patienten in jedem Therapiearm. Bei seltenen Erkrankungen, du hast ja vorher das Rechenbeispiel gemacht, ist das eigentlich nicht möglich. Welche Hürden stehen uns denn da oder stehen denn euch da im Wege, eigentlich da zu einer neuen Therapie zu kommen?
Also ich möchte ein bisschen den Pessimismus vielleicht rausnehmen aus der Diskussion, denn man muss ganz ehrlich sagen, obwohl wir diese Probleme haben und hatten, es ist deutlich besser geworden. Wir haben aufgrund der internationalen Kooperationen mittlerweile bei Erkrankungen, die wir in einzelnen Zentren und Ländern selten sehen, sehr gute Daten und Studien, die über viele Länder, teilweise sogar auf der ganzen Erde, geführt werden, wo in jedem einzelnen Land zwar wenige Patienten studiert werden können, aber gesamt gesehen hat man eine relativ große Zahl, um hier zu einem entsprechenden erfolgreichen Ergebnis zu kommen. Um es vielleicht ein bisschen zu spezifizieren, weil ich mir nicht sicher bin, ob alle Hörer quasi damit vertraut sind, wie onkologische Wissenschaft und die Neuentwicklung von Medikamenten funktioniert. Man testet ein neues Medikament immer im Vergleich entweder zur alten Standardtherapie oder, wenn es eine solche nicht gibt, im Vergleich zu einem sogenannten Placebo. Das ist ein Scheinmedikament, um sozusagen ein bisschen psychologische Effekte und Ähnliches rauszunehmen aus der Gleichung. Und das Ganze erfolgt im Rahmen einer sogenannten randomisierten Studie. Sprich, es wird per Zufall entschieden, ob ein Individuum der Patient ein neues Medikament oder den sogenannten Goldstandard bekommt. Und da braucht man meistens eine relativ große Anzahl von zumindest mehreren hundert Patienten, um in so einem Vergleich sicher sagen zu können, was die bessere Therapie ist. Wenn wir jetzt zurückgehen zu unserer Diskussion, dass wir von manchen Tumorerkrankungen pro Jahr 10 bis 100 in Österreich sehen und viele davon gar keine Therapie brauchen zu dem Zeitpunkt, kann man sich natürlich ausrechnen, dass es in einem einzelnen Land fast unmöglich ist, das zu machen. Und man muss schon auch dazu sagen, es gibt einzelne Erkrankungen, da gibt es auch weltweit gesehen viel zu wenige, um solche Studien durchzuführen. Aber wichtig ist, dass diese Patienten an spezialisierten Zentren behandelt und gesehen werden, wo man schon Erfahrung mit der Behandlung anderer Patienten hat. Denn dann hat man die Möglichkeit, aus dem Erfahrungsschatz der Vergangenheit ein bisschen zu schöpfen und durch ein gleichförmiges Vorgehen Erfahrungen zu gewinnen und dem Patienten auch die Erfahrungen der Vergangenheit zukommen zu lassen. Und die großen Krebsgesellschaften, sowohl in Amerika als auch in Europa, raten eigentlich allen Patienten mit seltenen Tumorerkrankungen, sich an spezialisierte Zentren zu wenden und, wenn es möglich ist, auch an einer klinischen Studie teilzunehmen. Denn es ist mittlerweile erwiesen, dass ein bisschen entgegen dem, was man landläufig befürchtet, Patienten, die in Studien untersucht und behandelt werden, sehr, sehr gut betreut sind und in keinem Fall als Versuchskaninchen gesehen werden, sondern dass unterm Strich der Benefit für diese Patienten ein sehr, sehr großer ist und dass sie wirklich was davon haben, nicht nur für sich selbst. Die gewonnenen Erfahrungen dienen natürlich dann auch, um weitere Generationen deutlich besser behandeln zu können. Darum mein Appell, wenn Kollegen einen Patienten mit einem seltenen Tumor sehen oder wenn jemand selber betroffen ist, sich ein entsprechend spezialisiertes Zentrum zu suchen und sich dort betreuen zu lassen.
Wie finde ich denn als Patient oder Angehöriger ein entsprechendes Zentrum?
In Zeiten des Internets ist es relativ einfach geworden. Also man hat wirklich, wie man so schön sagt, the world at your fingertip. Also auf Knopfdruck findet man diese Dinge. Aber es gibt große Datenbanken. Das sogenannte OrphanNet ist ein Register, wo spezialisierte Ärzte aufgeführt sind und auch die zugehörige Tumorerkrankung und das spezialisierte Zentrum. Gegebenenfalls kann man sich natürlich auch an die Krebshilfe in Österreich wenden, die auch ein Register über Krankenhäuser haben, die auf die Erkrankung seltener Tumoren spezialisiert sind und ihnen dort einen entsprechenden Ansprechpartner nennen können.
Ich glaube, ein Vorteil in der Onkologie ist ja auch, dass die Fachärztinnen und Fachärzte sie auch ein sehr, sehr selektives Fach, sagen wir mal, sehr hochspezialisiertes Fach, dass ihr ja sehr, sehr gut untereinander vernetzt seid und dass dann auch dementsprechend die Anbindung stattfindet an die entsprechenden Zentren, oder?
Das muss auch so sein, denn man muss ganz ehrlich sagen, man ist nicht in der Lage als Onkologe mit dem Fortschritt in der generellen Onkologie auch nur annähernd Schritt halten zu können. Weil vorher bereits angesprochen wurde, bereits bei den häufigen Tumorerkrankungen. Für mich ist das Paradebeispiel der Lungenkrebs, der durch molekulare Untersuchungen in immer mehr kleine Untergruppen zerfällt, von denen die Einzelnen zwar sehr klein sind, die oft nur 1-2% aller Patienten ausmachen, aber für die gibt es eine derzeit wirklich gute, zielgerichtete Therapie, von der sie profitieren können. Und es ist schwer, diesem Wissen alleine dort quasi zu folgen. Über die ganze Onkologie verteilt ist das völlig unmöglich. Und mein Dogma in der Onkologie und in der Medizin ist eigentlich generell, man kann nur Dinge gut, die man täglich tut. Und deshalb finde ich es gut, dass es spezialisierte Zentren gibt, die in ihrer kleinen Nische quasi alles wissen, aber sonst nicht mehr sehr viel. Aber der individuelle Patient, der diesen Spezialisten braucht, ist dort am besten aufgehoben.
Okay, also ich spiele Fußball mit Lionel Messi und nicht Tennis und ich spiele Tennis mit Roger Federer und nicht Fußball.
Genau, das ist der Punkt.
Das ist hochspezialisiert.
Ja, absolut, ja.
Vielleicht abschließend, was sind deine Wünsche, was sind deine Hoffnungen, was ist so dein Appell irgendwie in Richtung seltene Tumorerkrankungen vielleicht auch an Patientinnen und Patienten? Muss man da verzweifelt sein zum Beispiel? Muss man Angst haben, dass man nicht adäquat therapiert wird? Das, glaube ich, hast du eh vorher schon eigentlich gut beantwortet. Ja, was ist so deine Hoffnung? Jetzt mal überblickst du dieses Gebiet hier schon seit circa 30 Jahren. Was wünschst du dir für die nächsten 30 Jahre?
Also ich denke, in 30 Jahren werde ich nicht mehr medizinisch aktiv sein, aber wer weiß. Was ich mir natürlich wünsche, ist etwas, was wir immer wieder schon angesprochen hatten, dass quasi das Bewusstsein für seltene Tumorerkrankungen auch bei Kollegen, die nicht a priori damit befasst sind, steigt, dass wir schneller zu Diagnosen kommen. In meinem Feld zum Beispiel bei den neuroendokrinen Tumoren ist es so, dass die durchschnittliche Zeit von den ersten Symptomen bis zur Tumordiagnose 5 Jahre betragen kann. Man muss sich vorstellen, was das für den Patienten bedeutet. Das sind Patienten, die teilweise im Sinn einer Drehtürmedizin schon alle möglichen spezialisierten Fachärzte durchschritten hatten, teilweise auch auf Psychiatrien oder auf psychosomatischen Abteilungen gelandet sind, bevor dieser sogenannte neuroendokrine Tumor diagnostiziert wurde. Und noch einmal, Hufschläge bedeuten nicht immer ein Pferd, sondern manchmal auch ein Zebra. Und es wäre schon viel gewonnen, wenn man öfter daran denkt. Man darf allerdings auch nicht das Kind mit dem Bad ausgießen und den Fehler machen, nur mehr an seltene Dinge zu denken. Aber wenn man den Verdacht hat, die Kontaktaufnahme mit einem spezialisierten Zentrum ist immer hilfreich und wir sind sehr gern bereit, entsprechenden Kollegen auch immer wieder unter die Arme zu greifen und ihnen zu helfen, weil sehr viele diagnostische Schritte schon gemacht werden können, bevor der Patient an einem Zentrum ist, muss man auch sagen.
Lieber Markus, ich habe sehr viel gelernt wieder über seltene Tumorerkrankungen. Also vielen Dank, dass du das irgendwie auch mal dargestellt hast, dass es auch 200 verschiedene gibt. Das habe ich nicht gewusst. Finde ich beeindruckend, die Zahl. Und dass du uns, hast mir eigentlich auch sehr viel Hoffnung gemacht, ja, für die Zukunft. Also mit dieser Anbindung an Zentren, die Vernetzung, eben die bestehenden Netzwerke. Also ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg, wenn es auch vielleicht ein bisschen Luft nach oben gibt, oder?
Luft nach oben gibt es immer, aber wie gesagt, seltene Tumorerkrankungen sind kein Grund mehr zur Verzweiflung. Es gibt sicher irgendwo jemanden, der darauf spezialisiert ist und der den Patienten optimal betreuen kann. Das wäre meine Take-Home-Message an die Betroffenen, dass sie sich nicht allein und fallen gelassen fühlen sollen, sondern ganz im Gegenteil, es gibt mittlerweile ein sehr, sehr gutes Auffangnetz.
Lieber Markus, vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Das war die heutige Folge von Medizin to go, ein österreichischer Gesundheitspodcast. Dieser Podcast ist eine Initiative von Boehringer Ingelheim. Mein Name ist Christoph Österreicher. Vielen Dank fürs Zuhören.